Save the Date. Deal Sourcing 2026 am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Es ist wieder soweit, das Jahr ist so gut wie rum und damit wird es Zeit für unseren traditionellen M&A-Ausblick für das nächste Jahr, zu dem ich euch herzlich willkommen heiße. Ich bin Michael Hetzstück und heute euer Moderator. Und ich habe das Gefühl, dass dieser M&A-Outlook etwas anders werden wird als in den Vorjahren, denn für den notorischen Optimismus der M&A-Branche gibt es im Moment eigentlich kein richtiges Fundament. Was wir realistischerweise vom M&A-Jahr 2026 erwarten können, das darf ich heute mit drei Gästen diskutieren, die ihr alle gut kennt. Der erfahrene Private-Equity-Investor Sven Olejovnik, Partner bei Emaram, der Small-Cap-M&A-Berater Martin Franz, Managing-Partner von Benchmark und der Financial-DD-Spezialist Jochen Reis, Head of Transactions bei Rödl & Partner. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Jochen, beginnen wir mal bei dir. Wie viel Backlog an begonnenen oder angedachten, aber nicht umgesetzten Transaktionen werdet ihr denn mit ins neue Jahr rüberschleppen?
Ja, sehr gute Frage zum Beginn. Gar nicht so wenig, glaube ich. Hat gar nicht so viel damit zu tun, wie der Outlook 26 ist, aber es hat mehr damit zu tun, wie schleppend eigentlich die Prozesse 25 gelaufen sind. Das heißt, wir werden noch einige Projekte mitnehmen ins Jahr 25, wo wir eigentlich dachten, dass die in Jahre 25 abgeschlossen sind, aber kommen mit Sicherheit noch später drauf. Es gibt diverse Gründe, warum das Jahr 25 schleppender war als ursprünglich mal gedacht.
Nehmt ihr mehr Altbestand mit ins nächste Jahr, als es vor einem Jahr der Fall war?
Altbestand nehmen wir mehr mit. Jetzt kommen natürlich die nächsten 6 Wochen noch ein bisschen drauf an, was für Neugeschäft wir mitnehmen ins neue Jahr. Das sind immer so die entscheidenden Wochen, aber so schlecht sieht es gar nicht aus. Aber wie gesagt, der Altbestand ist höher als in den vorangegangenen Jahren.
Sven, wie sieht eure Deal-Pipeline aus auf der Entry- wie auf der Exit-Seite, ähnlich wie vor einem Jahr?
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es so gut vergleichen kann, aber gefühlt, wir haben sehr viel zu tun in der Tat. Aber wir machen ja jetzt eine Handvoll Investments per anno, wenn überhaupt. Und deswegen ist natürlich unsere Beschäftigungsgrad kein 100% zuverlässiger Gradmesser für die gesamte Branche. Aber ich würde mich jetzt im Grundsatz nicht beschweren über die Möglichkeiten, die es gibt.
Und Martin, wie sieht's bei euch aus im Small-Cap-Bereich? Mehr Altbestand als letztes Jahr?
Ja, etwas schon, kann man sagen. Also wir sind, glaube ich, stabil unterwegs auf dem guten Vorjahresniveau. Aber wir sehen schon, dass die Prozesse sich ziehen. Es gibt relativ viele Broken Deals in diesem Jahr und das liegt auch an der wirtschaftlichen Entwicklung, oft am Current Trading. Wir müssen mehr Meter laufen, um zum selben Ergebnis zu kommen. Trotzdem machen wir Transaktionen. Das ist ein Vorteil im Small-Cap-Segment. Man hat immer ein konstantes Grundrauschen und wir schließen auch jeden Monat Transaktionen ab. Aber es könnten auch mehr sein. Und insofern hoffe ich, dass wir in 26 auch ein bisschen eine Aufhellung haben.
Also es ist erstaunlich, dass ihr zwei M&A-Berater das sehr ähnlich seht. Was mich gewundert hat, Martin, ist, dass du auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abgestellt hast, weil die waren 2025 eigentlich fast identisch wie 2024. Und du nickst auch, warum, und Jochen hat es ja eingangs auch gesagt, warum sind 2025 mehr Transaktionen stuck geraten, als es früher der Fall war?
Also ich würde sagen, aus zwei Gründen. Erstmal es ist allgemein bekannt, dass wir in einer nachhaltigen Rezession sind, zumindest in Deutschland. Und man sieht das auch bei vielen Unternehmen. Viele Unternehmen haben operative Probleme und wachsen auch nicht. Ne? Wachstum ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wenn man in einen M&A-Prozess geht. Und das spielt auf jeden Fall eine Rolle, also operative Herausforderungen bei unseren Kundenunternehmen. Und ein anderer Punkt kommt noch dazu. Es kommen auch immer mehr Unternehmen auf den Markt. Es gibt eine Nachfolgewelle im Mittelstand und das sehen wir sehr viel. Es gibt sehr viele verkaufswillige Unternehmer, aber deutlich weniger transaktionsfähige Unternehmen.
Wie ist es bei euch, Jochen? Was sind deine Gründe oder welche Gründe siehst du, dass so viel nicht abgeschlossen werden konnte dieses Jahr?
Ja, das, was der Martin sagt, hinsichtlich wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, das ist schon ein Punkt. Also du sagst es auch. ganz klar, 24 ist gar nicht, oder 25 ist gar nicht so unterschiedlich zu 24. Aber wenn man sieht, dass die Auftragseingänge jetzt nicht nur über 12 Monate, sondern über 24 Monate eigentlich mehr sinken und jetzt nicht irgendwo erwartungsgemäß eigentlich steigen sollten, dann hat das natürlich schon Einfluss auf die Transaktionswahrscheinlichkeit und das verschleppt den Prozess halt dahingehend, dass man sich immer wieder anschaut, okay, ist denn jetzt eigentlich der letzte Monat, dann kommt der nächste letzte Monat, noch ein letzter Monat, wo man eigentlich die Hoffnung hat, okay, jetzt ist irgendwo eine Trendumkehr da, was den Deal dann irgendwo wahrscheinlicher macht, aber wenn diese Trendumkehr nicht kommt, dann ziehen sich die Prozesse eigentlich noch länger. Das heißt, es hat gleiche Rahmenbedingungen, aber eher so die Perspektive nach vorne und halt dieses langanhaltende, schlechtere Niveau führt, glaube ich, dazu, dass die Anzahl der Transaktionen einfach entweder die Anzahl ist runtergegangen oder beziehungsweise die Projekte gehen halt noch ein bisschen länger als gedacht.
Sven, ihr habt bestimmt dieses Jahr auch den einen oder anderen Prozess gehabt, den ihr gern weitergeführt hättet, wo es dann aber irgendwann nicht mehr weiterging und es zu keinem Investment geführt hat. Jetzt wissen wir ja, dass ihr so in die klassischen konjunktursensiblen Branchen, wo Auftragseingänge eine Rolle spielen, eigentlich nicht so primär investiert. Was waren denn bei euch die Gründe, die zum Abbruch von eigentlich ganz interessanten, vielversprechenden Prozessen geführt haben in diesem Jahr?
Also konjunktursensibel ist natürlich mehr oder weniger stark, sind die meisten Branchen. Irgendwas passiert dann immer. Und für uns ist halt wichtig, erstens zu verstehen, gibt es einen underlying Trend, der zum Wachstum führt. Wenn das nicht da ist, schauen wir sowieso nicht an. Gibt es mehrere Routen, auf denen das Unternehmen wachsen kann und wächst? Also nicht nur eine Wette sozusagen auf eine Wachstumsrichtung, sondern auf mehrere. Das muss man genau verstehen. Und dann hat man natürlich schon mal einen relativ engen Funnel in unseren Sektoren. Und dann kommt halt hinzu, dass bei diesen Prozessen zugegebenermaßen wir auch nicht alleine sind und bei diesen Unternehmen, die ich gerade beschreibe, die sind halt attraktiv für viele. Da ist der Wettbewerb natürlich dann auch schon da und dann kommt es einfach zur Diskussion nichtsdestotrotz um die Bewertung zum Beispiel oder um sonstige Konditionen. Und das dann vor dem Hintergrund vielleicht eines doch dann ein bisschen abflachenden Businesses, eines Businesses, welches mehr Investitionen benötigt, mehr Bemühungen benötigt und ähnliches. Und dann stellst du dir die Frage, wie preissensibel ist das Geschäft? Wie auftragssensibel ist es? Also Preis mal Menge sozusagen. Dann, wie gut ist das Management aufgestellt? Und gibt es da einfach Forderungen, wo man die Brücke zwischen dem, was sich der Verkäufer vorstellt und dem, was wir uns vorstellen, schlagen kann? Teilweise nicht nur über Preis, sondern auch über Struktur. Und da wird es halt teilweise noch kompliziert. Deswegen dauern Prozesse lang. Schaust dir natürlich dann wahnsinnig genau an. Und manchmal bricht man einfach ab, weil man sagt, wir kommen da halt einfach nicht zusammen. Oder ein anderer sieht es halt anders und macht es halt dann. Ja, doch, was ja immer fair ist. Und das waren so im Wesentlichen die Gründe. Also es sind schon immer Themen, wo wir sagen, haben wir ein bisschen kritische Sichtweise auf die eine oder andere Entwicklung, ob das Wachstum so kommt, wie sie es vorstellen. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann ist es halt einfach möglicherweise kein Weg, eine Einigung zu finden.
Die ganze Private Equity Industrie war ja ziemlich zurückhaltend im Dachraum in diesem Jahr. Auch hat auch weniger gemacht, als man eigentlich erwartet oder erhofft hatte. Siehst du irgendwelche Trigger für das kommende Jahr, die dazu führen könnten, dass Private Equity als Ganzes wieder mutiger agiert auf der Entry- oder auf der Exit-Seite?
Ich glaube, da gibt es natürlich zwei Themen zu verstehen. Das eine ist zunächst mal, was ändert sich strukturell, konjunkturell, strukturell und so weiter. Vielleicht auch so ein bisschen von der ganzen Stimmung. Und in welchen Ländern sind diese Unternehmen tätig? Das muss man auch noch verstehen. Also wir sehen ja immer ein bisschen mit dem Blick auf unser eigenes Land. Aber vielleicht hat man ja auch ein Unternehmen, was international tätig ist, was dann die Sichtweise ehrlicherweise nochmal ein bisschen verändern kann, je nachdem, in welchen Sektoren das ist. Aber wenn wir jetzt mal ganz nüchtern auf unsere eigene Situation gucken, dann ist die Stimmung ja nicht wahnsinnig gut. Ich würde auch einfach mal so weit gehen zu sagen, die neue Regierung hat eher enttäuscht. Wir sehen keine Reformen. Wir sehen einfach schon in Summe Deutschland in eine zunehmende Schwierigkeit geraten. Da weiß ich nicht, welcher Optimismus das jetzt so kurzfristig ändert, dass alle sagen, wow, ist viel cooler geworden, viel besser geworden. Wir investieren jetzt mit lockerer Hand. Der zweite Punkt ist dann so ein bisschen vielleicht auch die Frage, in so einer Situation ist natürlich jeder ein bisschen vorsichtiger und sagt sich, naja, wollen wir mal gucken. Ich möchte natürlich nicht ganz doof dastehen und dass man mir dann vorwirft, ich habe in ein doch dazu sichtbares fallendes Messer gegriffen. Das hätte man ja vorher verstehen können. Also da will halt auch keiner einen Fehler machen. Wenn es gut geht, dann klopft einem jeder auf die Schulter. Wenn es aber schief geht, schaut einem in einer solchen Situation natürlich mit ganz anderen Argusaugen an und sagt, wie konnte man denn so doof sein? Das will man natürlich auch nicht. Und so glaube ich, dass es von den underlying Trends nichts gibt, was uns massiv verändert. Außer ein Thema. Man muss auch verstehen, dass in solchen Situationen, in denen alle ängstlich sind, Jetzt gibt es natürlich nichtsdestotrotz fantastische Unternehmen mit fantastischer Entwicklung, mit tollen Teams. Und die muss man finden und in die muss man investieren. Und wenn man die findet und auch ein Commitment dazu findet, dann kann man, wird derjenige, der mehr Manövrierfähigkeit in dieser Krise hat, mehr Geld hat, bessere Leute um sich findet und so weiter, einfach nochmal einen Euro drauflegen kann, natürlich viel mehr Traktion bekommen als ein Wettbewerber, der vor lauter Schockstarre sozusagen nichts tut oder weniger tut. Und das muss man verstehen. Man kann aus diesen Krisen oder schwierigen Situationen als deutlicherer Gewinner hervorgehen, als wenn es alle sozusagen beglückt sind und loslaufen. Und da glaube ich schon, dass dieses Bewusstsein stärker wird, um ehrlich zu sein. Und zwar sowohl auf der Investoren- wie auf der Unternehmerseite. Und man sieht es ja ehrlich gesagt ein bisschen auch bei Banken. Da kann ich jetzt nicht sagen, dass es keine Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Die gibt's. Man muss es aufbohren, man muss verstehen, man muss drüber reden und dann muss man halt ein bisschen vorsichtiger vielleicht oder diligenter agieren, manövrierfähiger, wie gesagt, sein und dann kriegt man auch einen guten Deal zustande. Und dann kann viel mehr draus werden. Dann wird der Kuchen schneller größer.
Für die M&A-Berater, und zwei davon sind ja hier, sind ja Einzelfälle nicht wirklich maßgeblich. Ihr hängt ja auch stark davon ab, wie sich der gesamte Dealflow, der gesamte Markt, die gesamte Wirtschaft entwickelt, weil ihr einfach so viel seht und so viel macht. Jetzt gibt's ja einen kleinen Hoffnungsschimmer für 2026, sagen die Ökonomen ja zumindest mal wieder eine Rückkehr zu Wachstum voraus. Es geht so um 1%. Das ist jetzt nicht üppig, aber es ist ja schon mal deutlich mehr, als wir gewohnt waren in den letzten Jahren. Glaubt ihr, dass daraus Rückenwind entstehen könnte, um, sagen wir mal, die gesamte Flut zumindest ein paar Meter wieder nach oben zu heben?
Also wenn ich gerade mal anfangen kann, ich glaube, wenn man jetzt ein kleines Wachstum sieht, dass das noch nicht der Rückenwind ist, den man eigentlich bräuchte. Und Sven hat es gerade schon gesagt, die Reformen, die eigentlich im Raume standen, wo eine gewisse Enttäuschung jetzt auch schon da ist, die müssten eigentlich kommen. Wir sehen es häufig personalkostenseitig, also Sozialversicherungskosten. Wir sehen es bei den Energiekosten. Das sind die entscheidenden Kostenpositionen bei vielen Unternehmen, die die letzten Jahre extremst nach oben gegangen sind und die Profitabilität quasi reduzieren und trotz stabiler Umsätze oder vielleicht leicht wachsender Umsätze schlechtere Margen verursachen. Und da muss eine ordentliche Reform her, die wirklich Einfluss nimmt. Und das wäre der Rückenwind, der, glaube ich, erforderlich ist, damit man da, wie das Sven auch sagt, die Stimmung sich gewissermaßen dreht, dass man eine Perspektive hat auf höhere Margen, höhere Gewinne, höhere Umsätze. Und das würde dazu führen, dass natürlich auch wieder in der ganzen Branche beherzt dazugegriffen wird, was die Private Equities angeht, aber auch die Corporates.
Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, es würde schon helfen, wenn es grundsätzlich irgendwo einen Lichtblick gibt, dass wir die Talsohle durchschritten haben. Und ich würde auch das Jahr 25 als Stabilisierung auf niedrigem Niveau beschreiben. Und selbst wenn der Ausblick schon etwas positiver ist, kann das schon helfen, ein bisschen Zuversicht wieder zu bekommen und vielleicht auch mehr Investitionsbereitschaft bei den Unternehmen. Und vielleicht stabilisiert sich auch das Geschäft wieder und es gibt auch wieder mehr Aufträge für die Unternehmen. Also ich glaube schon, dass das grundsätzlich helfen kann. Ob das nächstes Jahr schon ausreicht, dass das ein Spitzen-M&A-Jahr wird, glaube ich, so weit würde ich jetzt im Moment nicht gehen. Aber eine leichte Aufhellungstendenz kann man schon. Es gibt schon Faktoren, die dafür sprechen.
Mich hat eins ein bisschen getriggert, was Sven gerade gesagt hat, nämlich so diese Möglichkeit, in so einem lahmen Umfeld kann man ja richtig outperformen, wenn man die richtigen Leute trifft, wenn man mutige Maßnahmen trifft, wenn alle stehen, kann man natürlich besser vorankommen, als wenn alle mit 180 auf der linken Spur unterwegs sind. Jetzt gibt es ja gerade Unternehmer, die sowas ja für sich in Anspruch nehmen. Also die sagen, wir sind per se mutig, wir sind agil, wir sind unternehmerisch, wir sehen eher die Chancen als die Risiken. Wir denken langfristig und antizyklisch. Und jetzt ist meine Frage, warum agieren die am M&A-Markt nicht so? Warum sieht man gerade im Small-Cap-Segment nicht viel mehr unternehmerisches M&A, die jetzt, sagen wir mal, der Haltung von Sven folgen und sagen, jetzt gehe ich mal nach vorne und stelle mich jetzt auf und warte dann vielleicht 1-2 Jahre, bis der Aufschwung kommt, aber dann bin ich besser aufgestellt als vorher und M&A war ein Weg dahin. Was ist das Problem, Martin?
Ja, ich glaube, du hast es gerade so schön das Bild verwendet mit 180 auf der linken Spur. Dafür haben wir, glaube ich, viel zu viele Baustellen auf der Autobahn. Und natürlich, ich glaube, wenn man aus der Position der Stärke agieren kann, ist das natürlich ein Vorteil. Dann kann man auch in der Krise noch stärker werden und vielleicht auch seine Wettbewerber outperformen. Aber man muss natürlich auch die Unternehmen finden, die dafür geeignet sind. Und ich meine, professionelle Private Equity Fonds sowie das Unternehmen von Sven, die schauen sich ja im Prinzip im Mittelstand die Top 10 bis 20 Unternehmen an, ja, die es gibt, aber es gibt darunter ja viel, viel mehr Unternehmen, die eigentlich gern verkaufen möchten oder wo die Inhaber gern verkaufen möchten und wo das Unternehmen eigentlich für so einen Exit-Prozess gar nicht vorbereitet ist.
Ja, genau, das wollte ich gerade auch noch hinzufügen, was der Martin sagt. Die Vorbereitung, da hat man das Gefühl, dass das Geld an der Stelle zurückgehalten wird oder noch ein bisschen knapper geworden ist als in der Vergangenheit. Das heißt, man nimmt das Geld nicht in der Hand, um sich optimal aufzustellen für den Verkaufsprozess. Das heißt, da kann man natürlich, es geht nicht darum, die Braut hübscher zu machen, als sie ist, aber natürlich bestimmte Maßnahmen erstmal zu treffen und so vorbereitet, professionell vorbereitet in den Verkaufsprozess zu gehen, hilft halt immer beim Verkauf. Wenn man halt völlig unvorbereitet reingeht, dann muss man sich halt auch nicht wundern, dass entweder die Verkaufs- oder die Kaufpreisangebote nicht so hoch sind, wie man sich das selber vorstellt, oder noch verschiedene Fallstricke kommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wenn man das aber sauber vorbereiten würde, würde das natürlich auch die Prozesse A beschleunigen und auch, glaube ich, die Transaktionswahrscheinlichkeit viel, viel höher werden lassen.
An welcher Stelle konkret könnte man denn mit etwas mehr finanziellem Investment in die Transaktionsvorbereitung die Chancen signifikant erhöhen? Was sind da die Maßnahmen, die man mit Geld heilen kann?
Ja, es ist Exit Readiness, wie es immer so schön heißt. Das ist alles von finanziell über steuerlich über rechtlich. Einmal wirklich durchforsten, was sind eigentlich die Punkte, die sich jeder Investor anschaut? Was sind eigentlich Punkte, die ich vorher noch ausmerzen kann, die mir vielleicht auf die Füße fallen im Verkaufsprozess? Da gibt es eine ganze Palette von Maßnahmen, die man wirklich ergreifen sollte, dann so professionell in den Markt zu gehen, dass dann diese Punkte schon vorher abgeräumt sind.
Sven?
Also ich würde gerne noch einen Kontrapunkt setzen, ehrlich gesagt.
Oh nein.
Das stimmt, was ihr sagt, dass man gut vorbereiten muss. Aber ich würde mal das Bild von Motivations- und Hygienefaktoren oder Pflicht und Kür vielleicht mal einfach mal gebrauchen. Ich glaube, dass man auf so einen Verkaufsprozess oder einen Beteiligungsprozess natürlich perfekt vorbereitet werden muss. Wenn da irgendwas nicht gut vorbereitet ist, der Datenraum Kraut und Rüben, die Hälfte fehlt, auf wesentliche Fragen keine Antwort gefunden kann, Dokumente zusammengekratzt werden, ist ja klar, das dauert lang. Aber ich investiere ja nicht in Unternehmen, weil die einen coolen Datenraum haben oder weil die gut vorbereitet sind. Das ist schon alles wichtig. Und ich gewinne sozusagen, um in dem Pflicht- und Kürbild zu bleiben, meine Goldmedaille auch nicht, indem ich eine tolle Pflichtveranstaltung gemacht habe. Sondern die Kür ist, dass ich weiß, wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Und was uns häufig fehlt, ist Strategiekompetenz. Wo wollen die hin? Wie sieht das Unternehmen in 2, 3, 5 Jahren aus? Was ist der Beitrag des Managements? Was sind unterschiedliche Szenarien? Wie viel Geld brauche ich? Und da kann man in dieser Situation so wahnsinnig viel tun. Aber man kann natürlich schon viel, viel detaillierter denken und arbeiten und kann sagen zum Beispiel, wie kriege ich in dieser Situation, wo viele verunsichert sind, viele Unternehmen nicht investieren, die besten Mitarbeiter her, die für sicher alle eine neue Perspektive suchen und möglicherweise im Unternehmen das Land in der Hierarchie feststecken und nicht nach oben kommen können. Wie kann ich in neue Produkte investieren, neue Märkte investieren, Schwächen der Wettbewerber nutzen und ähnliche Dinge. Und da lahmen so viele. Und viele machen tolle Compliance-Prozesse bis hin zu ESG. Es ist alles so wunderbar funktioniert das, aber über Strategie macht man sich zu wenig Gedanken. Viele diese Dinge, die sind einfach zu schwach ausgeprägt, auch kompetenzseitig zu schwach ausgeprägt. Und hier ist einfach die Frage, wie kann ich zusätzliche Strategiekompetenz ins Haus bringen und auch klar machen, wie ich die umsetze. Also nicht nur schöne esoterische Wolkenschieberei mache, sondern tatsächlich Überlegungen habe, wie breche ich das runter in alle Wertschöpfungsstufen und setze das um, mit welchen Teams, mit welchen Budgets und so weiter. Und das sind die Dinge, die wir uns anschauen. Und wenn dann noch, keine Ahnung, und dann weiß man auch, dass alle anderen Prozesse funktionieren und dann hoffentlich haben wir auch einen ordentlichen Datenraum, aber das triggert die Bewertung und das macht ja die eigentliche Diskussion interessant.
Aber wäre das nicht genau ein Wertbeitrag von Private Equity? Ihr habt ein Unternehmen mit einem guten Produkt in einer guten Marktposition, den es halt an der Strategiekompetenz fehlt und jetzt kauft ihr das vergleichsweise billig wegen der Defizite und bringt diese Strategiekompetenz rein?
Also das mag Häuser geben, die das so sehen. Wir sind eher jemand, der hilft, diese Dinge umzusetzen. Und da mag es natürlich schon Lücken geben. Aber wenn wir auf ein Management treffen, den wir sagen müssen, keine Ahnung, du musst diesen und jenen Markt erschließen, du musst dies und jenes tun, das wäre doch eine Möglichkeit, um wie kommst du an Mitarbeiter ran? Dann fehlt denen ja Herz und Seele des Businessplans. Herz, Geist und Seele des Businessplans muss an Bord sein. Wenn das fehlt, können wir nicht investieren. Andere können das machen, weil sie an Leute reinsetzen, die das können. Wir können nur solche Spitzensportler, sage ich mal, dabei unterstützen, noch besser zu werden. Wir können sagen, wirst du jetzt wirklich 5 Baustellen und Märkte aufreißen oder wollen wir erstmal 3 machen und dann die anderen 2, also in der Priorisierung helfen. Wir können helfen, Wege aufzuzeigen, wie man an das Kapital kommt. Wir können aufzeigen, Benchmark mit anderen Unternehmen, wie die es dann gemacht haben, um Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten, wie man das Beteiligungsmodell macht und so weiter. Aber wir können nicht Kompetenzdefizite schließen. Wir sind kein Strategieberater, wir sind Sparringpartner. Und das ist ein riesengroßer Unterschied.
Martin, Jochen, würdet ihr euch der Kritik von Sven anschließen, dass auch einfach krasse Strategiedefizite bei vielen M&A-Targets vorliegen und ihr als M&A-Berater da auch mit der besten Arbeit nicht drumherum kommt?
Ich sehe da gar keinen Widerspruch oder als Kritik, weil das gehört irgendwo zusammen. Also als Unternehmer sollte man ja erstmal quasi den Status quo ermitteln und erstmal die Transparenz darstellen, was für mich so eine Exit-Readiness irgendwo darstellt. Weil wenn ich das nicht habe, kann ich überhaupt keinen Plan nach vorne entwickeln. Das heißt, das gehört erstmal als Grundbedingung. Eins, nämlich die Historie so aufarbeiten, dass es quasi präsentabel, transparent ist, alle Treiber quasi ermittelt sind. Und dann kann ich natürlich nach vorne oder muss ich nach vorne quasi den Businessplan so aufbauen, dass der auf den Treibern basiert. Und natürlich muss man sich im Vorfeld Gedanken machen und die richtigen Leute an Bord haben, dass diese Treiber natürlich auch umgesetzt werden, so dass das nicht nur irgendwo auf dem Papier steht, irgendwo eine Hockeystick-Planung, irgendwas Blumiges verspricht, was nicht zu halten ist. Also von daher, ich sehe da keinen Widerspruch, ich sehe da eher eine Ergänzung. Da bin ich schon dabei, dass viele gar nicht genug über die Zukunft quasi nachdenken oder über den Businessplan nachdenken. Da ist mit Sicherheit das ein Puzzlestein, was quasi fehlt bei der Vorbereitung des Exits.
Ja, also da sind viele Dinge dabei, die ich auch unterschreiben würde. Also ich kann das aus Sicht von Sven sehr gut nachvollziehen. Aus einer Investorenperspektive sehe genauso, dass es Strategiedefizite gibt im Allgemeinen. Das Thema Exit Readiness, darauf würde ich gerne nochmal eingehen, weil wir das jetzt auch gerade diskutiert haben. Wenn Unternehmer uns beauftragen, wollen die ja verkaufen, ne? Und dann sind wir eigentlich schon im M&A-Prozess und die Exit Readiness sollte bestenfalls vorher anfangen, nämlich als vielleicht mit einem gewissen Vorlauf von 2-3 Jahren sich mal Gedanken zu machen, okay, wie kriege ich mein Unternehmen dann investorenfähig aufgestellt? Und das ist am Ende, es klingt so abstrakt, Exit Readiness und Vorbereitung, aber es ist auch keine Raketenwissenschaft. Ja, man sollte schauen, dass man eine gewisse Zahlentransparenz herstellt und auch sein Geschäft anhand der Zahlen erklären kann, mal einen Businessplan aufzustellen. Was sind hier die strategischen Stoßrichtungen? Was wollen wir eigentlich in den nächsten 3 bis 5 Jahren erreichen mit dem Unternehmen? Was auch eine Rolle spielt, ist Reduzierung von Abhängigkeiten. Abhängigkeiten sind sehr hinderlich im M&A-Prozess. Abhängigkeiten vom Inhaber zum Beispiel, Abhängigkeiten von einzelnen Kunden oder Lieferanten. Ja, dass man einfach diese Dinge mal transparent macht, vielleicht auch mit externer Hilfe und sagt, was sind denn die Werttreiber am Ende für das Unternehmen, genauso wie ein Investor da drauf schaut, das kann ich ja auch im Vorfeld machen. Das Problem, oder es ist kein Problem, aber die Situation ist, dass natürlich viele Unternehmer, wir machen ja viele Nachfolgesituationen, wenn sie sich mit dem Thema Verkauf auseinandersetzen oder Nachfolge, ist das ja ein Stück weit auch so eine Abschiedsperspektive von dem Unternehmen. Ja? Also ich möchte ja mein Unternehmen verkaufen, dann ist das ja irgendwo auch perspektivisch ein Trennungsprozess. Da ist es, glaube ich, für viele einfach eine mentale Hürde, jetzt nochmal das Ruder rumzureißen und hier in den Prozess zu investieren. Das ist mit Aufwand, mit Zeitaufwand und auch mit Investment verbunden. Und da sind viele einfach nicht mehr bereit dazu. Das kann ich menschlich absolut nachvollziehen. Aber es würde natürlich helfen, um mehr Transaktionen auch umzusetzen. Und es ist machbar. Also es ist keine Raketenwissenschaft. Man muss es halt strukturiert angehen.
Ich habe im Vorfeld mal drüber nachgedacht, ob es überhaupt schlimm ist, dass wir jetzt so ein bisschen dreckiges M&A-Geschäft haben. Ich glaube, Sven kann da relativ entspannt sein, wenn sie den Fonds 25 nicht allokiert haben, weil es keine guten Gelegenheiten gab. Ihr wisst, wie man Deals macht, dann gibt es 26 neue Chancen und ihr werdet euer Geld schon allokiert bekommen. Ich habe aber an eine Sache gedacht und das ist, glaube ich, ja so ein bisschen der weiße Elefant, der hier immer im Raum steht, Nachfolge. Viele Unternehmer haben versucht, in den letzten Jahren ihr Unternehmen zu verkaufen und sind offenbar nicht damit durchgekommen. Entweder, weil sie zu viel Geld haben wollten oder weil der Prozess nicht gut vorbereitet war oder eine Mischung von beiden. Die biologische Uhr tickt weiter. Martin, vielleicht mit dir mal anfangen. Was passiert denn mit diesen Unternehmen, deiner Erwartung nach, die jetzt in den letzten 1-2 Jahren gescheiterten Nachfolgeprozess auf der M&A-Seite hinter sich haben und der Unternehmer nicht jünger geworden ist? Verschwinden die? Kommen die nächstes Jahr wieder an den M&A-Markt? Was ist da deine Erwartung?
Ja, wir sehen natürlich alles. Also es gibt keine klare Antwort darauf, leider. Es ist naheliegend, das in der Zukunft nochmal zu versuchen. Bestenfalls hat man aus dem ersten Anlauf auch ein paar Learning Points mitgenommen. Ja, woran ist es denn auch gescheitert? Damit sollte man sich immer kritisch auseinandersetzen. Wir bekommen ja immer Feedback auch von professionellen Käufern. Daraus kann man ja erstmal was mitnehmen und sagen, okay, dann muss ich halt noch mal ein paar Hausaufgaben machen und dann kann ich es vielleicht in der Zukunft angehen. Es kann ja auch sein, ein Unternehmen, was sich im Moment nicht so gut entwickelt, wenn die Konjunktur wieder etwas besser wird, zum Beispiel in der Bauindustrie, hat perspektivisch auch die Chance, verkauft zu werden. Das gibt es schon. Also wir machen heute auch Transaktionen, wo wir seit 2 Jahren beauftragt sind. Das gibt es schon. Aber klar, wenn man nicht zum Verkauf kommt, muss man sich über Alternativen auch Gedanken machen. Die Alternative kann natürlich auch sein, ich stelle jemanden ein, externen Geschäftsführer, Geschäftsführer zum Beispiel und bleibe als Gesellschafter an Bord. Auch das kann ein Szenario sein, ne? Suchen wir halt eine operative Nachfolge. Oder die Preiserwartungen nähern sich der Realität an. Auch das ist natürlich eine Option. Ne? Und das sehen wir auch regelmäßig, ne? Dass die anfänglichen Erwartungen nicht erfüllt werden, aber man am Ende immer noch einen vernünftigen Deal hat und doch alle mehr oder weniger zufrieden dann nach Hause gehen.
Das wäre ja das Schönste für uns. Jochen, was glaubst du denn? Wird es 2026 seitens der Unternehmer zu so einer Art Kapitulation oder Einsicht oder wie immer man es nennen wird, kommen, dass sie sagen, come on, dann ist es jetzt halt nicht mehr 20 Millionen, sondern nur noch 17 Millionen. Und dafür habe ich sauber eine Nachfolge am Start.
Also ich halte das schon für das wahrscheinlichste Szenario, dass dann in 2026 schon soweit ist, weil ich glaube ein, zwei Jahre, wenn ich mal Unternehmer anschaue, die jetzt irgendwie die Anfang 60 vielleicht sind, ob das dann ein Jahr früher oder zwei Jahre früher ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Aber ich glaube schon, dass da eine gewisse Realitätssinn eintreten wird hinsichtlich der Bewertung und dazu eine Annäherung zwischen Kauf- und Verkaufspreis quasi kommen wird. Man wird es auch automatisch quasi sehen. Im Moment leben oder sehen viele, betrachten viele die Bewertung halt noch mit einem historischen Multiple, historische Werte. Die nähern sich ja natürlich auch ein Stück weit oder reduzieren sich ein Stück weit. Von daher würde es, glaube ich, ein bisschen automatisch passieren. Und wenn man jetzt die zwei Bewertungsverfahren, die gängigsten sieht, entweder ich bewerte es auf einer historischen Betrachtung, Multiple, oder ich nehme einen Discounted Cashflow, ich diskontiere die Zukunft. Und wenn die Zukunft jetzt nicht mehr so rosig ist, weil ich auch da einen Realitätscheck stattgefunden hat und da sehe, dass da vielleicht die Planung nicht mehr ganz so nach oben geht, wie ich das ursprünglich mal gedacht habe, dann geht die Bewertung ja auch, wenn ich mich mal intensiv damit beschäftige, auch ein Stück weit nach unten. Also für mich ist das auch das realistischste Szenario, weil was gibt es für sonstige Alternativen? Der Martin hat sie eben quasi schon aufgezählt. Entweder ich finde eine andere Lösung, eine externe Lösung, da spricht ein bisschen der demografische Wandel auch dagegen. Es scheiden immer mehr aus dem Berufsleben aus. Das heißt, da noch jemanden zu finden, der dann das Geschäft extern weiterführt, halte ich auch jetzt nicht für so hochwahrscheinlich. Das Unternehmen gegen die Wand fahren zu lassen, ist die schlechteste Alternative. Einen Restrukturierungsfall draus zu machen, auch nicht. Also von daher ist es meines Erachtens eine Frage der Zeit, bis da die ungeklärte Nachfolgesituation über den M&A-Markt geregelt wird.
Sven, auch die Private Equity Branche hat einen ordentlichen Lagerbestand aufgebaut an aufgeschobenen Transaktionen. Eure biologische Uhr ist die Vorlaufzeit, die irgendwann auch zu Ende geht. Welche Manöver kann man denn von Midcap Private Equity in Deutschland im Jahr 2026 erwarten, um wieder mehr Transaktionen zu realisieren?
Lass mich nochmal eine Kurve machen zu dem Beteiligen, weil wenn wir uns beteiligen, ist ja gleichzeitig der Exit für jemand anders, also es ist nur die andere Sichtweise. Und ich möchte jetzt nochmal kurz, bevor ich die Frage beantworte, die andere Sichtweise darstellen. Ich glaube nicht, dass Preis alleine der entscheidende Trigger ist. Natürlich gehen Preise runter und passen sich an, wenn es keine Nachfrage gibt. Das ist ein Delay, der ist halt so. Da gibt ja auch in der Börse so Themen, dass einfach zwischen Brief und Geld kein Kurs zustande kommt und dann liegt es ein bisschen und dann gibt es einen Market Maker und dann nach einer Zeitverzögerung passiert es dann. Und so ist hier auch, nur mit einem größeren Delay, weil es halt weniger liquide ist. Das ist, glaube ich, normal. Ich würde es aber nicht als allgemeinen Hoffnungsträger sehen, sondern man muss auch einfach verstehen, der Topf, der muss dann schon so auch zum Deckel passen. Also wir haben einen signifikanten Dealflow, der ist sehr, sehr hoch, der ist auch nicht wahnsinnig weit runtergegangen. Und man bekommt schon ein paar hundert Businesspläne, um einen Deal zu machen. Das muss man einfach nochmal sagen. Es ist nicht so, dass wir 10 Investments vorgestellt bekommen und davon schauen wir, dass wir uns 3 irgendwie battlen, sondern der Funnel ist wahnsinnig interessant. Und der ist auch interessant von der anderen Seite. Ob du 100 Leute ansprichst, potenzielle Kandidaten oder 10, würde ich große Wetten eingehen, dass wenn das richtig getargetet ist, dass das gleiche Ergebnis, vielleicht sogar ein besseres Ergebnis rauskommt, wenn es eher kleiner ist. Warum ist es so? Gerade in diesen Zeiten, wir sind in einer extrem volatilen Welt. Wir wollen das Management verstehen, wir wollen den Outlook verstehen nach vorne. Wir müssen uns mit den Menschen auseinandersetzen können, die so ein Unternehmen nach vorne bringen. Wir wollen verstehen, wo die Reise hingeht und was wir damit, wie wir diese Reise gemeinsam gestalten. Wenn wir dafür keine Zeit haben, weil wir Teil eines extrem eng getakteten Prozesses sind, der auch noch unzureichend vorbereitet ist und wo es diese vielen Fragen und Lücken gibt, dann stelle ich mir die Frage, wer soll denn da investieren? Es ist, glaube ich, vollkommen klar vor dem Hintergrund des gerade Gesagten, dass das dann eher große Risiken birgt, dass sie so ein Prozess aufs Riff fährt und dann halt einfach keiner bereit ist zu investieren. Und das sehen wir ja auch. Deswegen ist der Stau so hoch. Was heißt das umgekehrt? Das heißt umgekehrt, dass wir uns natürlich mit unseren Portfoliogesellschaften auseinandersetzen und uns die Frage viel stärker stellen, wie sieht das Unternehmen in 5 Jahren aus? Für wen könnte es passen? Wir vielleicht auch beginnen viel früher mit potenziellen Partnern Gespräche zu führen, um einfach nicht nur das Unternehmen vorzustellen, sondern auch das Vertrauen in die strategische Sicherheit und die Planungssicherheit im weitesten Sinne auch darzustellen. Und das heißt, viel längere Diskussionen zu führen, um den Best Next Owner zu finden. Das verändert auch natürlich die Sichtweise von unserer Seite. Und das sind Themen, glaube ich, auf die müssen sich alle Parteien einstellen. Und dann wird es auch wieder zu Deals kommen. Das kann auch mal ein 101 sein, der sehr gut ist, den man auch mit Beratern begleitet natürlich. Aber dass man so in der Logik tickt, naja, der Markt wird besser und dann schießen wir weiter mit der Schrotflinte in den Wald bei irgendjemandem, den wir schon treffen, der kauft es dann. Ich glaube, das ist not gonna fly.
Wenn man mal auf die Agenten der Managementteams blickt, die im Moment im Mittelstand die Verantwortung tragen und ich auf 2026 schaue, dann würde ich erwarten, dass auch im nächsten Jahr wieder so die zwei großen Megathemen ganz oben auf der Agenda stehen werden. Das ganze Thema Außenhandel und Zölle und die daraus entstehende Notwendigkeit, Lieferketten, Produktionsnetzwerke anzupassen und natürlich KI als großes Thema überhaupt, speziell auch als Effizienztool, aber natürlich auch als strategischer Gamechanger. Stimmt ihr mir zu oder sieht jemand von euch noch andere wichtige globale Treiber, die auf die Unternehmen einwirken im Moment und nächstes Jahr?
Also ich würde dem zustimmen grundsätzlich. Und ich glaube, die Frage ist, was entwickelt sich da alles da draußen? Das Erste, was sich daraus entwickelt, ist, glaube ich, und ich bin meilenweit davon entfernt, ein Trump-Fan zu sein, aber ich glaube, viele Dinge macht er schon richtig. Aus der Perspektive Amerikas. Amerikas konnte es sich nicht länger leisten, Handelsbilanzdefizite auf dieser Größenordnung zu fahren. Jetzt ist die Frage, was da das richtige Manöver ist. Und da gibt es schon sehr interessante, auch ökonomische Sichtweisen, dass er natürlich sagt, wir wollen mehr Produktion im Land haben. Ob das dann funktioniert, wird man sehen. Aber ich glaube, was ich damit sagen will, man wird sich darauf einstellen müssen, dass das ein a way to a new normal ist, weil die Dinge als unfair empfunden worden sind, als falsch und damit natürlich auch bestimmte Länder haben ausbluten lassen. Es ist so. Also da wird es tektonische Verschiebungen geben und es wird auch die Wertschöpfung verändern mit mehr Produktion, zum Beispiel in den USA oder an anderen Stellen. Ich glaube, das wird sich einstellen. Vielleicht verändert sich an manchen Dingen auch so ein bisschen die Sichtweise, welche industriellen Kompetenzen haben wir auf Dauer und auf was müssen wir Wert legen. Die Frage ist, was hat die Politik für einen Einfluss? Man kann da auch nochmal die Automobilindustrie rausziehen. Und man kann sich schon die Frage stellen, warum haben denn alle auf den E-Motor gesetzt und damit China, die mit der Verbrennungsmaschine nie was zu tun hatten, damit einen so wahnsinnig großen strategischen Vorteil zu geben. Natürlich ist der Markt dort riesig und natürlich kann die Politik hier machen, was sie will. China wird ihren eigenen Prozess machen. Aber man sieht es ja auch jetzt, wie BMW läuft nicht schlecht mit mehreren Technologien im Vergleich zu anderen, mit mehreren Technologien parallel, mit Fertigung in den USA und so weiter. Also ich glaube schon, dass es da viele Detailfragen gibt, die eben dann sich aus diesen Themen ableiten lassen. Übrigens, bei Wasserstoff brauchen wir auch keinen Zugang zu seltenen Erden, nicht in dem Maß, jedenfalls nicht für einen Elektromotor und so weiter und so weiter. Also das sind ja alles Themen, die danach kommen. Die haben ja auch Zugänge zum Sourcing, zur Beschaffung. Und wie können wir damit agieren? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen kreativer werden und aber auch dabei nicht nur die Verantwortung auf die Politik schieben, sondern als Industrieunternehmen oder als Serviceunternehmen, was auch immer, die eigenen Kompetenzen sehen und halt einfach besser lernen, mit diesen Herausforderungen umzugehen.
Aber beide Themen, sowohl das Thema KI als auch die Anpassung der Produktions- und Supply Chain Netzwerke, das ist total wichtig für jedes Unternehmen, aber das sind beides Themen, für die M&A nicht das effizienteste Werkzeug ist. Ist das vielleicht der strukturelle Grund, warum wir am M&A-Markt seit Jahren unter den Erwartungen liegen, weil M&A nicht das richtige Werkzeug ist für die großen Herausforderungen der aktuellen Zeit?
Ich würde sagen, M&A ist doch ein Mittel, Strategien umzusetzen. Es ist ja nicht nur dazu da, Kapital anzulegen, sondern M&A sollte zumindest aus vielen, wenn man einmal Plattformunternehmen hat oder selber Stratege ist, sollte ja M&A ein zentrales Instrument sein, strategische Ziele zu erreichen. Ich glaube schon, dass das ein Instrument ist, mit anderen Worten, mit dem man das auch erreichen kann. Schneller vielleicht sogar.
Was meinen die anderen Sachen?
Ja, also das sehe ich genau wie Sven. M&A ist am Ende ein Instrument zu einer Strategieumsetzung. Sage ich mal, bin etwas zurückhaltend oder die Erwartung zu haben, dass man sich mit M&A Probleme wegkaufen kann. Das wird nicht passieren. Ne? Also es gibt Unternehmen, die haben einen etablierten M&A-Prozess und sind akquisitorisch, ja, eben aus strategischen Gründen. Ja, wir sehen auch im Moment bei uns viel mehr Strategendeals. Dieses Jahr haben wir 60% an Strategen verkauft. Das ist auch ein Treiber das trägt im Moment unser Geschäft. Das ist auch ein Treiber im Moment für das Wachstum. Ja, wir haben ja insgesamt ein niedriges Wachstum. Das heißt, viele größere Unternehmen kaufen auch zu, um zu wachsen. Wir im kleineren Mittelstand können jetzt weniger erkennen, also da kann ich jetzt nur für uns sprechen, im kleineren Mittelstand die Transaktionen, die wir sehen, da ist jetzt nicht die KI-Transformation oder die Absicherung der Lieferketten der Haupttreiber der Deal-Aktivität.
Aber es passt ja zu meiner These, dass wenn das anders wäre, würde der M&A-Markt boomen, wenn der M&A-Markt eine Lösung anbieten könnte für diese Themen unserer Zeit. Jochen, dein Blick?
Ja, das, also stimme ich dir zu. Auf der anderen Seite so ein Stück weit, also M&A kann nicht die ganzen Probleme lösen. Strategisch oder die Strategen, ja, wenn ich die Wertschöpfungskette halt vertiefe dadurch und mir gewisse Probleme in Anführungszeichen dadurch löse. Was die KI angeht, ist natürlich Chance und Risiko zugleich. Man sieht ja auch gewisse Investments in, ich sag mal, Dienstleistungsbranchen, wie jetzt die Steuerberatungswirtschaftsprüfungsbranche, wo natürlich auch mit Hilfe dann von M&A und mit Hilfe von KI quasi skaliert werden soll. Also da wird ja auch eine Chance gesehen, quasi die Profitabilität zu steigern. Und auf der anderen Seite ist natürlich KI für viele Unternehmen natürlich auch ein gewisses Risiko, wenn man den Weg halt so schnell nicht mitgeht, nicht genug digitalisiert, da nicht in die Richtung irgendwo mal schaut oder investiert. Und da könnte es natürlich dann noch stärker auf die Margen drücken, wenn ich diesen Weg nicht mitgehe, so dass das Unternehmen dann für den M&A-Markt noch unattraktiver wird.
Ganz witzig. Ich glaube, die Lösung für den M&A-Markt ist ganz einfach, Martin und Jochen. Ihr müsst euch selber zum Verkauf stellen, beziehungsweise eure Firmen. Und Sven muss zugreifen als Private Equity. Und dann ziehen wir uns selber am eigenen Schopf aus dem Schlamassel raus nächstes Jahr. Sven, habt ihr Lust auf Dienstleistungsunternehmen, hier Wirtschaftsprüfung, ja. Versicherungsmakler oder was im Moment so heiß ist in der PE-Branche? Macht ihr sowas?
Also, wir haben Lust auf Dienstleister. Ich glaube aber nicht an die Steuerberater-Roll-Ups, die es gerade überall gibt. Das können wir mal gerne im eigenen Podcast vertiefen, warum ich daran nicht glaube. Ich glaube, das sind Partnermodelle und keine Investorenmodelle aus vielen Gründen. Aber da mag ich total falsch liegen.
Das gilt auch für M&A-Berater, oder? Würde ich dir auch nicht kaufen.
Das sehe ich ein bisschen anders. Das ist ein bisschen more Banking mit vielen anderen Dienstleistungen und Services und Investitionen und so weiter. Also da sehe ich einen Unterschied im Geschäftsmodell.
Aber Spaß beiseite, wahrscheinlich werdet die M&A-Beraterbranche und Dienstleisterbranche das auch nicht retten. Aber wir haben ja schon ein paar Punkte angesprochen, die vielleicht ein bisschen Rückenwind geben können fürs kommende Jahr. Ich würde zum Schluss mit euch gerne eine kleine Abschlussrunde machen. Und zwar ein kleines Gamification-Element. Ich habe zwei Sätze vorbereitet und ich lade euch ein, diese nacheinander zu ergänzen. Seid ihr dabei?
Ja,
klar. Dann beginnen wir mal mit Sven, die erste Runde. Und der Satz lautet, Sven, das M&A-Jahr 2026 wird geprägt sein durch?
Die Fähigkeit, das Gute am Deal zu sehen, gemeinsam mit dem Management daraus zu arbeiten und umzusetzen.
Danke. Jochen?
Für 26, glaube ich, wird ein auf nach wie vor niedrigem Niveau ein stabiles Jahr für den M&A-Markt werden, vor allen Dingen im Small- und Mid-Cap.
Und Martin, das M&A-Jahr 2026 wird geprägt sein durch?
Durch eine leicht höhere Deal-Aktivität insgesamt, getrieben von Unternehmensnachfolge, Mittelstand, bleibt ein großer Treiber durch Konsolidierungstendenzen in einigen Branchen und insgesamt, glaube ich, durch eine etwas oder hoffentlich etwas verbesserte Konjunktur, ein relativ niedriges Zinsumfeld. Die Zinsen haben sich zumindest in diesem Jahr ja auch wieder etwas reduziert, das Zinsniveau, die Inflation ist zurückgekommen. Also es gibt schon Anzeichen dafür, dass das nächste Jahr etwas besser werden kann. Wird es ein gutes M&A-Jahr? Das werden wir sehen. So euphorisch bin ich da nicht, aber vorsichtig optimistisch.
Und die zweite Runde machen wir andersrum. Das heißt, Martin darf also den Auftakt machen. Martin, bitte vervollständige diesen Satz. Das M&A-Jahr 2026 könnte uns alle überraschen, weil...
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Das könnte uns nur überraschen, wenn es eigentlich neue exogene Schocks geben würde nach unten. Das ist natürlich die Prämisse, dass es die nicht gibt. Ja, also zum Beispiel eine Pandemie würde die Ausgangslage komplett verändern. Das würde uns, glaube ich, alle überraschen. Ja, dass es eine signifikante Überraschung nach oben gäbe, da fehlt mir im Moment die Fantasie, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist.
Jochen, warum oder was könnte aus deiner Sicht 2026 im M&A-Markt überraschen?
Eine positive Überraschung, glaube ich, ist möglich, wenn wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die Reform, durch den Reformwillen und Reformumsetzung der Politik angehen. Wenn da mal wirklich ein signifikanter Reformstau gelöst würde, hätte das, glaube ich, signifikanten Einfluss auf jegliche Ergebnisse und damit auch Rückenwind für M&A-Deals. Und das wäre für mich eine sehr positive Überraschung.
Und Sven, das M&A-Jahr 2026 könnte uns alle überraschen, weil?
Würde euch alle in dieser Runde überraschen, weil wir zwei, drei coole Sachen gerade anschauen, die wir hoffentlich Anfang des Jahres realisieren und dann auch euch mehr davon erzählen können.
Immer haben es die Überraschung für das M&A-Jahr 2026. Mit der Schlagzeile gehen wir raus aus diesem M&A-Ausblick. Sehr interessante Antworten. Vielleicht wäre das M&A-Jahr 26 ja doch anders, als wir im Moment denken. Und nicht nur wegen den Steuerberatern, den Wirtschaftsprüfern und Svens Kollegen bei Emeram. Schauen wir mal, was es bringt. Hoffen wir zumindest. Lieber Martin, lieber Jochen, lieber Sven, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und an dieser Stelle schon mal alles Gute fürs nächste Jahr für euch.
Danke, Imse.
Danke, auch so. Ciao.
Und das wünschen wir auch euch allen da draußen. Das war der M&A-Ausblick 2026 von WhatsApp Corporate Finance. Was auch immer uns im nächsten Jahr erwarten wird, wir werden weiterhin für euch das Ohr auf die Gleise halten. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen und macht das Beste aus dem, was 2026 bringen wird. Auf bald, euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com